Ralf Moritz, ich habe euch jemanden mitgebracht. Mhm. Erkennt ihr diese Stimme?
It's important that you save your vote for the November election. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again.
Ja, klar, oder? Joe Biden, einfach. Aber in echt oder nicht in echt?
Also, es ist ein Deepfake. Genau das Ganze kennt ihr vielleicht sogar noch aus der Folge zu KI und Wahlen. Da hat Moritz das Beispiel zumindest erwähnt. Und diese KI-generierte Version von Joe Bidens Stimme, die wurde Anfang des Jahres tausenden Menschen in New Hampshire vorgespielt, beziehungsweise sie wurden angerufen mit dieser Stimme und sie sollten davon abgehalten werden, zur Vorwahl zu gehen. Und das ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie KI-generierte Inhalte die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA beeinflussen könnten.
Und Ralf, wir haben noch was für dich vorbereitet. Du musst auch hier erkennen, ist das KI oder nicht?
I'm Mike Szymanski from WFAE in Charlotte, North Carolina. You're listening to DLF. This is KI Verstehen, Germany's award-winning podcast about artificial intelligence in everyday life. Welcome today's host, Ralf Crowder. Happy Birthday.
Das sollte doch geheim bleiben, Mensch, dass ich heute Geburtstag habe.
Alles Gute,
Ralf. War das jetzt KI?
Also ein super cooles Geschenk. Nee, ich glaube, das war echt. Du warst bei denen im Studio, Moritz, ne?
Ich bin bei denen im Studio, bei WFAE in Charlotte. Und das war Mike Szymanski. Schöne Grüße.
Okay, jetzt sind wir ein bisschen vom Kurs abgekommen hier beim klassischen Intro. Ich sag trotzdem mal Hallo und herzlich willkommen zu einer, ja, ich habe schon gehört, ganz besonderen Folge von KI Verstehen. Ich habe heute Geburtstag, aber darum geht's hier gar nicht, sondern Fede und Moritz sind gerade in den USA unterwegs und berichten live von Erfahrung vor Ort. Fede sitzt für die Aufzeichnung dieser Episode in New York City im Studio. Sie hat viel recherchiert und mit Leuten in New York und Washington DC gesprochen. Wie stark künstliche Intelligenz beeinflusst werden in den USA das Rennen macht beim Präsidentschaftswahlkampf. Kamala Harris oder Donald Trump? Und Moritz, haben wir gerade schon gehört, ist im Rahmen einer Journalistenreise in den USA unterwegs und als Außenreporter zugeschaltet aus Charlotte, North Carolina, einem jener umkämpften Swing States, dessen Wahlmänner und Frauen letztlich den Ausschlag geben könnten. Ja, also hallo an euch beide.
Hallo.
Und ich finde es extrem cool, dass wir heute die erste internationale Folge von KI Verstehen aufzeichnen. Ich bin Ralf Crowder und die Frage, der wir heute nachgehen wollen, könnte KI den Ausgang der Wahlen in den USA beeinflussen? Zum Beispiel über Deepfakes mit geklonten Stimmen von Joe Biden, wie eben gehört. Fidi, bring uns doch mal schnell auf den Stand. Dieser Fake-Anruf von Joe Biden mit geklonter Stimme, den wir zu Anfang gehört haben. Wer genau steckte dahinter?
Ja, also das mache ich gerne gleich. Aber ich dachte, bevor wir uns die Beispiele für versuchte Wahlmanipulation in den USA im Detail anschauen, sollten wir vielleicht einmal grundsätzlich klären, wie sich die Lage eigentlich seit der letzten US-Präsidentschaftswahl vor 4 Jahren verändert hat.
It has always been and always will be a problem that elections are vulnerable to attempts to manipulate them.
Das ist Tim Harper. Er forscht zu Wahlen und Demokratie am Center for Democracy and Technology in Washington DC. Und er sagt hier, dass jetzt grundsätzlich versucht wird, Wahlergebnisse in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Das ist wirklich nichts Neues. Aber was sich definitiv verändert hat, das ist die Tatsache, dass seit der letzten US-Wahl generative KI einfach viel zugänglicher geworden ist. Also jede und jeder kann ja heute zum Beispiel auch ohne jegliche Bildbearbeitungsfähigkeiten eben beliebige oder teilweise eben echt täuschend echte Bilder generieren lassen oder Videos manipulieren oder eben Stimmen.
Das ist ja auch genau der Grund, Fidi, dass im Weltrisikobericht, den das Weltwirtschaftsforum im Januar veröffentlicht hat, von der Gefahr durch Fehl- und Falschinformationen explizit gewarnt wird. Sie wird dort sogar größer eingeschätzt als die Gefahr durch Extremwetter und bewaffnete Konflikte. Also eine Gefahr für die Stabilität von Demokratien durch Fake News. Würdest du denn sagen, die Menschen in den USA sind sich dieser Risiken bewusst? Also haben die auf den Schirm, dass jemand versuchen könnte, ihre persönliche Wahl durch KI-generierte Fake-Inhalte zu beeinflussen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt und deshalb war ich mit dem Mikro mal ein bisschen unterwegs und habe mich hier in New York auf den Straßen umgehört und die Menschen gefragt, ob sie das Gefühl haben, KI-generierte Inhalte könnten die Präsidentschaftswahl beeinflussen.
I think there's a lot of fake news out there, and some people don't know the difference.
A lot of folks have the ability to influence us.
I think it's so new to us that a lot of people are unfamiliar with how to distinguish AI from truthful reporting.
So I think that it could have an impact because people could see deep fakes that people made of the president, and they could think it's something completely different. So it could affect people's decisions on which person they want to choose.
It's also that many people aren't really aware of what exactly AI is capable of right now.
Especially with everyone's algorithms already being catered to what their beliefs are, I feel like AI-generated content definitely will have an effect on the election.
Klingt für mich so, als wären sich die Leute der Gefahr schon bewusst, haben aber auch Angst, dass viele andere Menschen den Mist auf den Leim geben könnten, der da verbreitet wird mit KI-generierten Fake News.
Ja.
Und das war jetzt in New York, ne?
Einzelne Befragte haben auch die Macht einzelner Unternehmen und diese Filterblasen online kritisiert. Und allgemein scheint es wirklich einfach die Sorge zu geben, dass KI-generierte Inhalte letztlich eben auch das Ergebnis der Wahl beeinflussen könnten. Die allgemeine Tendenz spiegelt sich auf jeden Fall auch in landesweiten Umfragen. Es gibt eine Erhebung vom Pew Research Center. Demnach sind über die Hälfte, also 57% der AmerikanerInnen extrem oder sehr besorgt, dass Einzelpersonen oder Organisationen die Wahl mit KI-generierten Inhalten beeinflussen könnten. Und diese Anteile sind übrigens unabhängig davon, ob es sich um eine traditionell republikanische oder um demokratische Wählerschaft handelt. Und außerdem sind demnach etwa 4 von 5 AmerikanerInnen der Meinung, dass Tech-Unternehmen wie Meta, Google, X und Co. die Verantwortung für Falschinformationen übernehmen sollten, die sie online verbreiten. Aber nur 20% der Befragten sind dann wirklich auch optimistisch, dass diese Unternehmen den Missbrauch dann auch tatsächlich erfolgreich eindämmen können.
Ja, und speziell bei Elon Musk und seiner Plattform X scheint es ja auch nicht nur am Können vielleicht zu mangeln, sondern vor allem auch am Wollen. Dort darf man ja sogar verbreiten, dass die Regierung für Hurricanes verantwortlich sei und dass die Demokraten Betroffenen im republikanischen Kernland absichtlich die Katastrophenhilfe vorenthalten würden. Alles nachgewiesenermaßen totaler Blödsinn. Moritz, du warst ja in den letzten 2 Wochen in mehreren US-Bundesstaaten unterwegs, hast mit verschiedenen Medienmachern dort auch gesprochen, mit Expertinnen bei Thinktanks auch. Was ist dein Eindruck? Wie stark steht denn KI da gerade im Fokus?
Vielleicht weniger als andere Themen, weil Desinformation ohnehin so stark ist, aber hier jetzt gerade in Charlotte, North Carolina. Das ist ja der Bundesstaat, wo die Nachwirkungen des Wirbelsturms Helene wirklich eskalierten. Es gab jetzt zuletzt Berichte über bewaffnete Bedrohungen der Katastrophenhelfer der Federal Emergency Management Agency, FEMA. Und die wurden von bewaffneten Männern gesucht und gejagt und quasi bedroht.
Krass,
und nicht nur die Washington Post hat analysiert, dass das ganz klar mit der Desinformation durch Donald Trump und Elon Musk auch zu tun hat. Diese Desinformation durch Donald Trump hat auch Kamala Harris angesprochen bei einer Wahlkampfrede in Greenville, North Carolina. Die habe ich besucht und Harris hat gesagt:
Donald Trump cares more about scaring people, creating fear, running on a problem instead of what real leaders do, which is to participate in fixing problems.
Okay. Also was Harris da sagt, ist natürlich auch wiederum Wahlkampf, aber sie hat an der Stelle schon recht. Hier ist sozusagen diese Desinformation immer wieder im Wahlkampf ein großes Thema. KI spielt da nicht so eine Rolle und das ist zwar auf dem Schirm von den Thinktanks, von großen Medienhäusern und auch der deutschen Botschaft, mit denen ich gesprochen habe, aber für viel Desinformation ist KI nicht mal unbedingt notwendig.
Lass uns mal auf ein paar konkrete Beispiele schauen, wo auch tatsächlich KI zum Einsatz gekommen ist, um Verwirrung zu stiften. Fedi, welche KI-generierten Bilder, Videos oder Texte mit Bezug zur Präsidentschaftswahl haben denn in den vergangenen Wochen in den USA für Aufmerksamkeit gesorgt?
Ja, also ich habe einiges gefunden, wobei Tim Harper hat mir gesagt, tatsächlich werden insgesamt bisher noch weniger Fakes und Desinformationskampagnen beobachtet, als von Fachleuten vorher prognostiziert. Er sagt, es gibt da mehrere mögliche Ursachen dafür. Einmal könnte es sein, dass wir gerade noch so die Ruhe vor dem Sturm erleben. Also es sind jetzt noch so knapp 3 Wochen bis zur Wahl und es ist ziemlich sicher, dass die Masse an Falschinformationen zunimmt, je näher der Wahltag rückt, weil dann natürlich auch der Reaktionsspielraum knapper wird, um Falschinformationen aufzuklären. Mhm. Und es könnte auch sein, dass in diesem Wahlkampf einfach mehr Falschinformationen direkt aufgedeckt werden, bevor sie sich überhaupt erst richtig verbreiten können. Oder, und das wäre natürlich nicht so gut, dass sie vielleicht gar nicht entdeckt werden. Bei der letzten Präsidentschaftswahl 2020 war es so, dass das Ausmaß von Desinformationskampagnen, insbesondere aus dem Ausland, eigentlich erst so nach der Wahl wirklich dann deutlich geworden ist. Aber ja, wie gesagt, trotzdem mangelt es im aktuellen Wahlkampf auf keinen Fall an Beispielen. Ich habe euch als Einstieg mal so eine kleine Collage gebastelt.
Ja, da sieht man Bilder von Donald Trump, wie er von der Polizei kampfmäßig abgeführt wird.
Genau, das kenne ich. Das Bild hat für Wirbel gesorgt. Dann Fauci und Trump, yes, die sich freundschaftlich umarmen, was im Realleben auch nie vorkommen würde, also der ehemalige oberste Seuchenschützer der USA, ne? Und die hatten zu Corona-Zeiten nicht viel Positives miteinander auszutauschen, die beiden, Trump und Fauci. Wer ist das Dritte?
Das Dritte ist ein Foto von Weinstein, Kamala Harris, also, und fast Jeffrey Epstein. Also das ist ein verurteilter Sexualstraftäter, der inzwischen verstorben ist.
Ja, das hat natürlich eine sehr negative Konnotation, okay. Hm.
Genau.
Und drunter dann noch Swifties for Trump, auch sehr lustig. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Ist das auch Taylor Swift herself? Auf jeden Fall Leute mit Unterstützung für Trump, die aber wahrscheinlich gar nicht Trump wählen würden.
Ganz genau, also bei dem Taylor Swift-Bild, das war tatsächlich ein Post von Trump selbst. Er hat auf Truth Social eine Menge an Bildern geteilt, auf denen unter anderem eben Taylor Swift und ihre Fans zu sehen sind. Und Trump selbst hat dazu kommentiert, I accept. Jetzt ist natürlich die Situation, die dass Taylor Swift halt besonders einflussreich ist. Sie ist eine Prominente, die möglicherweise die Wahl beeinflussen könnte.
Und sie steht auf Seiten der Demokraten, ja.
Ganz genau. Trump hat mit diesem Post suggerieren wollen, dass Swift ihn unterstützt. Und tatsächlich hat sie sich kurz darauf dann für Kamala Harris offiziell ausgesprochen. Ja. Also all diese Bilder sind manipuliert und teilweise sicherlich auch KI generiert. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich hatte schon den Eindruck, sie sind auf den ersten Blick zumindest teilweise recht überzeugend. Also zumindest bei dem Bild mit der Inhaftierung Trumps und auch Harris neben Epstein hätte ich jetzt den Fake an den Bildern selber jetzt nicht so sofort erkannt. Nur die Inhalte könnten einen halt dann vielleicht stutzig werden lassen. Aber auch das ist natürlich abhängig davon, welchen Kontext ich überhaupt kenne. Und wenn ich weiß, okay, gerade läuft, keine Ahnung, ein Gerichtsverfahren gegen Trump und dann ploppt plötzlich auf meinem Handy vielleicht so ein Bild in der Chatgruppe auf, wo ich sehe, wie Trump inhaftiert wird, vielleicht würde ich dann unter diesen Umständen schon dazu neigen, die Darstellungen vielleicht erstmal zu glauben.
Also ich finde auch, die Bilder sind auf jeden Fall so überzeugend, dass wenn man nicht genau hinguckt, man eigentlich da hinters Licht geführt wird. Ne? Weiß man denn, woher all diese Fake-Bilder stammen? Viele, wer steckt da dahinter?
Ja, also die Quellen können ganz unterschiedlich sein, also Privatpersonen, oft mit Fake- oder so Troll-Accounts. Aber es gibt auch viele Bots und stärker orchestrierte Kampagnen, auch aus dem Ausland. Und tatsächlich haben bei dieser Wahl das FBI und unter anderem ein Analysezentrum von Microsoft, das Microsoft Threat Analysis Center, zum ersten Mal noch während dem Wahlkampf Desinformationen ausgehend von Russland, China und dem Iran gleichzeitig belegt. Zum Beispiel wurde vor ein paar Wochen eine Website mit einem Bericht online millionenfach geklickt und geteilt, in dem behauptet wird, dass Kamala Harris 2011 an einem Autounfall beteiligt war und Fahrerinnenflucht begangen hat. Ouch. Und das Krasse war die Details in diesem Beitrag. Also die Seite selber kann ich nicht mehr aufrufen, aber die BBC hat einen ausführlichen Artikel dazu veröffentlicht. Mhm. Und unter anderem gab es so ein Fake-Video von einer jungen Frau, die erzählt, dass sie eben seit diesem vermeintlichen Unfall gelähmt ist und nicht mehr gehen kann. Und die ganze Seite wirkte, als sei der Beitrag von so einem Medienunternehmen in San Francisco.
Boah, das klingt so, als ob sich da jemand richtig Mühe gegeben hätte, um quasi die demokratische Bewerberin für die Präsidentschaft durch den Kakao zu ziehen, sie in schlechtes Licht zu rücken. Ich würde mal vermuten, bei so viel Aufwand, der da nötig ist, steckt da vielleicht sogar eine Regierungsorganisation dahinter. Weiß man das?
Ja, also die Spuren führen offenbar nach Russland. Das Microsoft Threat Analysis Center macht eine russische Trollgruppe verantwortlich. Das Motiv ist ja hier wahrscheinlich auch relativ naheliegend. Also ein Großteil der Sanktionen gegen Russland wurden von der aktuellen Biden-Regierung verhängt. Das heißt, Russland hat sicherlich größeres Interesse daran, dass eben ein Machtwechsel hin zu Trump stattfindet. Aber so offensichtlich ist das Ziel solcher Fake News nicht immer. Also teilweise geht es bei den Inhalten wirklich einfach primär darum, Verwirrung zu stiften oder die Stimmung online irgendwie anzustacheln oder das Vertrauen in Medieninhalte zu schwächen. Zum Beispiel gab es auch mehrere Websites, die Microsoft iranischen Quellen zuordnet, die Wählerschaft auf beiden Seiten eben irgendwie bedienen sollen. Die tragen dann so Namen wie Savannah Times mit demokratischer Wählerschaft als Zielgruppe, wo unter anderem dann sehr überspitzt über Themen wie Gender-Identität berichtet wird, oder Neo Thinker, eine Seite mit konservativer Wählerschaft als Zielpublikum, auf der dann eben berichtet wird, wie Trump von demokratischer Wählerschaft irgendwie verhöhnt wird. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein zentraler Aspekt, dass auch Spaltung und schlichtweg eben so polarisierende Inhalte schon ein machtvolles Manipulationsmittel für sich sind.
Weil dadurch eben eigentlich vernünftige oder rationale Diskurse verengt werden und der Austausch von Argumenten gar nicht mehr möglich ist. Ne? Mich erinnert das an ein Zitat des neokonservativen Vordenkers Steve Bannon, der ehemalige Berater von Donald Trump. Der sagte ja mal, let's flood the zone with shit. Er meinte damit, lass uns den Informationsraum mit Müll fluten, bis wirklich keiner mehr weiß, was richtig und falsch ist und wem man noch glauben kann. Wenn man sogar den Botschaften des Präsidenten nicht mehr trauen kann, dann erodiert natürlich auch das Vertrauen in den Staat und seine Repräsentanten ziemlich schnell. Apropos, du wolltest uns ja eigentlich noch verraten, wer hinter den Joe Biden-Fakes vom Anfang steckte.
Ja, also diese Anrufe mit der Fake-Stimme von Biden, die gingen kurz vor der Vorwahl im Januar an schätzungsweise mehr als 20.000 Menschen in demokratischen Regionen von New Hampshire. Ralf, hast du denn eine Vermutung, wer dahinter steckt?
Boah, ich könnte vermuten, dass es vielleicht irgendein überzeugter Anhänger der Republikaner ist, der dachte, er macht ein bisschen Werbung für Donald Trump.
Habe ich auch als erstes gedacht, war aber nicht der Fall. Inzwischen hat ein politischer Berater, Steve Cramer, gestanden, dass er die Kampagne beauftragt hat. Er behauptet, er wollte der Welt bloß zeigen, welche große Gefahr von künstlicher Intelligenz da ausgeht. Allerdings hatte Steve Cramer damals einen 6-stelligen Beratungsvertrag mit einem demokratischen Kandidaten, der versucht hat, als alternativer, jüngerer Kandidat in der Vorwahl gegen Biden anzutreten.
Oh, okay.
Das heißt,
nicht
oh, ja?
so ehrenhaft, oder? Okay.
Ja, also Cramer könnte durchaus eine Motivation dafür gehabt haben, dass Biden in der Vorwahl eben schlecht abschneidet. Und auch hier bemerkenswert finde ich wieder vor allem eben, was der Effekt ist. Also Cramer hat in einem Interview gesagt, er hat mit so $500 Aufwand hier eine Kampagne generiert, die seiner persönlichen Schätzung nach eine 5 Millionen Dollar schwere Berichterstattung in den Medien nach sich gezogen hat. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie er auf diese Zahl konkret kommt, aber es zeigt halt schon nochmal einfach sehr deutlich, mit wie viel vergleichsweise wenigen Mitteln man halt dann dank generativer KI heute einfach doch einfach einen bemerkenswert großen Effekt erzielen kann.
Mhm,
und allgemein ist dieser Trend, dass Desinformationskampagnen auch dank KI-Anwendungen immer spezifischer werden, wirklich besorgniserregend. Tim Harper hat dazu auch ein Beispiel, da habe ich wirklich irgendwie einen flauen Magen bekommen.
We're worried that there could be campaigns that take, for instance, publicly available phone number data sets.
Also Tim Harper sagt, eine Sorge ist eben, dass es mithilfe von KI-Anwendungen deutlich einfacher werden könnte, öffentliche Datensätze von Telefonnummern mit den Wahllokalen in bestimmten Regionen abzugleichen und dann stark personalisierte Falschnachrichten zu verschicken. Also zum Beispiel sowas wie, hallo, wichtige Information, die Wahl im Auditorium XY wird gerade pausiert, weil die Sprinkleranlage losgegangen ist. Und so eine Nachricht könnte bei Menschen dann hohes Vertrauen genießen, weil sie eben wissen, ja, das Auditorium XY ist ja tatsächlich, wo ich hingehe zum Wählen. Das ist ja mein Wahllokal.
Das erinnert mich, Fedi, an die immer ausgebuffteren KI-generierten Phishing-E-Mails, wo also ja inzwischen sehr persönliche Infos zum Teil reinfließen, um Leute ganz gezielt hinter das Licht zu führen. Nur das Ganze dann eben jetzt per Telefon quasi.
Ja, genau, das ist der gleiche Trend. Oder ein weiteres Beispiel, das Tim Harper auch erwähnt hat, sind verschiedene kulturelle Minderheiten als Zielgruppe. In den USA gibt es ja ganz viele kleine Expertgemeinschaften aus allen Ecken der Welt und eine große Stärke von generativer KI ist eben, dass sie sehr schnell in verschiedene Sprachen übersetzen kann. Das kann natürlich ein Vorteil sein, wenn es darum geht, Wahlinformationen schnell zu verbreiten. Aber es kann auch eine Gefahr sein, weil bisher war es halt gar nicht so leicht, komplexe Falschinformationen in unterschiedliche Sprachen zu übersetzen und in den jeweiligen kulturellen Kontext auch zu stellen, weil oft braucht es dafür eben spezifisches Wissen über den Hintergrund einer Gruppe. Und das kann generative KI mittlerweile sehr gut. Und dadurch wird es zum Beispiel viel leichter, eine Desinformationskampagne nur für arabischsprachige Bevölkerung in Ost-Michigan zu entwickeln oder für Menschen, die in Arizona leben und die Apache-Sprache Navajo sprechen.
Kamala Harris und Donald Trump liefern sich ja derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Einzug ins Weiße Haus. Deshalb kommt ja vor allem den unentschlossenen Wählerinnen eine wichtige Rolle zu, die eben noch nicht eindeutig einem der beiden Lager, also Demokraten oder Republikaner, zugeordnet werden können. Swing Voters, so heißen die. Und besonders ausschlaggebend sind natürlich die Swing Voters in den 7 Swing States. Moritz, du warst im Swing State Pennsylvania, bist gerade im Swing State North Carolina. Gibt es Beispiele, wie KI dort genutzt wird, um gezielt Wechselwählerinnen auf die eigene Seite zu ziehen?
Ja, also es gibt sogenanntes Targeting und Microtargeting im politischen Bereich natürlich schon lange. Auch die Nutzung von zweifelhaften Daten. Wir erinnern uns da an den Skandal um Cambridge Analytica. Das war eine Firma, die 2016 die Daten von 50 Millionen Facebook-Profilen aufgesaugt hatte, um damit Wahlkampf für Trump zu machen. Ob das jetzt nun zu seinem Wahlsieg beitrug oder nicht, darüber wird noch heute gestritten. Aber es wird heute extrem viel Geld weiterhin ausgegeben für politische Werbung. Das sieht man hier auch immer, wenn man im Hotel den Fernseher anschaut. Und gerade Wechselwähler sind da natürlich im Visier. Und je genauer man sie dann erreicht, desto mehr kann dann eine Kandidatin, ein Kandidat Geld sparen und noch effizienter mehr Werbung machen, woanders vielleicht. Mhm. Und jetzt ist die Frage natürlich, ist das dann aber schon dieses Erreichen wollen und dieses Wählergruppen analysieren schon generative KI oder geht es da eher nur um Machine Learning Algorithmen in Gänsefüßchen nur? Und natürlich ist es eher das Zweitere. Mhm. Das sind also sehr, sehr ausgefuchste lernende Algorithmen, die in dieser milliardenschweren Internetwerbeindustrie, also Google und Meta beispielsweise, finanzieren sich rein über Werbung. Da spielt das ohnehin eine riesige Rolle, die jetzt dafür nicht extra nochmal neu erfunden werden musste. Es ist bereits schon sehr krass, das hatten wir ja auch im April besprochen, Ralf, als wir schon mal über KI und Wahlen gesprochen haben.
Genau.
Solche Targeting-Algorithmen, die haben ein sehr großes Potenzial, letztlich mehr über einen selbst zu wissen, als man selber weiß und einen dann damit direkt zu erreichen. Aber man sieht noch nicht allzu sehr diese Kombination mit generativer KI, die dann wirklich genau die maßgeschneiderten Briefe persönlich generiert für einen, die einen dann überzeugen sollen.
Ja, und man spürt, wie du sagst, dass die Menschen hier einfach wirklich regelrecht mit so Wahlwerbung bombardiert werden. Wie viele Menschen das dann allerdings wirklich auch überzeugt, ist natürlich die Frage. Also es gibt einen Spiegelartikel von Ende August, der kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass gerade so besonders überspitzte und vielleicht auch gefälschte Bilder und Videos bewirken, dass die meisten WählerInnen eigentlich jetzt gar nicht wirklich ihre Meinung ändern und jemand anderen wählen. Aber es führt schon dazu, dass sich das Gemeinschaftsgefühl irgendwie stärkt. Also es schweißt diejenigen zusammen, die ohnehin schon einer Meinung sind.
Das bringt uns zu einem anderen wichtigen Faktor, Fede. Entscheidend ist ja in diesem Kontext immer die Distributionskanäle, über die sowas dann an die Massen rausgeschossen wird.
Ja, auf jeden Fall. Und auch die Algorithmen, die Inhalte aus sozialen Netzwerken verbreiten, die spielen hier natürlich eine große Rolle. Also die Verantwortung großer Tech-Unternehmen wie Meta, X, Google und Co., die mittlerweile eben ganz stark beeinflussen können, welche Inhalte wir überhaupt sehen. Ja. Und ich habe darüber noch mit einem zweiten Experten gesprochen, Klaus Müller. Er ist hier auf Long Island Professor für Computerwissenschaften an der Stony Brook University. Und ich habe ihn gefragt, ob sich Falschnachrichten und Desinformationen online eigentlich besser oder schlechter verbreiten als tatsächliche Fakten.
Ich fürchte, ich kenne die Antwort, Feli.
Deepfakes sind ja kreiert, sensationell auszusehen. Natürlich verbreitet sich das schneller, weil die Leute ja sensationelle Sachen mehr reposten. Und es ist auch sehr schwer auszubrechen. Durch Francis Hogan, die war ja die Verfechterin von Facebook früher, hat ein sogenannter Whistleblower, die hat die Algorithmen sehr angeschwärzt und gesagt, dass man da was tun muss. Da muss man Gesetze schaffen, dass das unterbunden wird. Aber die kommerzielle Drive ist einfach größer.
Fede, ich finde das super, dass du dich ins Zeug gelegt hast, einen Landsmann von mir aus Schwaben in New York aufzuspüren.
Ja, man muss ihm auch Props geben, weil er wirklich kaum mehr Deutsch spricht. Also er hat sich wirklich Mühe gegeben, auf Deutsch alles für mich zusammenzufassen. Also eigentlich bräuchten viele Social-Media-Plattformen wahrscheinlich noch strengere Auflagen, um Falschnachrichten schnell zu erkennen und zu entfernen, ist, was er eigentlich sagt.
Mit Fake News, das haben wir gerade gehört, verdienen soziale Netzwerke einfach mehr Geld als mit Fakten. Das ist eine traurige Wahrheit. Und ob die Plattformbetreiber und Tech-Konzerne in den USA künftig damit rechnen müssen, dass ihnen genauer auf die Finger geschaut wird, was sie verbreiten, wenn Kamala Harris die Wahl gewinnt oder Donald Trump, das ist übrigens eine sehr spannende Frage, der unsere geschätzten Kollegen Gregor Schmalz Walsried und Fritz Espenlaub nachgehen in der aktuellen Episode des KI-Podcasts der ARD. Wir haben uns für diese Episode zu KI im US-Wahlkampf inhaltlich abgestimmt, damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ARD-Audiothek zwei aktuelle Podcasts mit komplementären Perspektiven zum Thema findet. Den Link zur hörenswerten Episode der Kollegen packen wir in die Shownotes und auch unser Podcast ist natürlich in der ARD-Audiothek zu finden. Aber jetzt zurück zu unseren beiden Reporterinnen vor Ort. Moritz, du hast noch ein spannendes Beispiel aus North Carolina parat zum Thema KI im Wahlkampf. Erzähl mal.
Ja, da geht es um einen Fall im letzten Monat. Den Republikaner Mark Robinson, der kandidiert gerade für das Amt als Governor in North Carolina. Und CNN hat vor ein paar Wochen Belege veröffentlicht, dass Robinson zwischen 2008 und 2012 auf einer Porno-Plattform aktiv war. Da hat er eine Menge sexistischer und auch extremistischer Aussagen getätigt. Unter anderem hat er sich dort selbst als Black Nazi, als schwarzen Nazi bezeichnet. Das ist nicht ganz überraschend bei ihm, aber interessant ist jetzt, noch bevor dieser Bericht überhaupt an die Öffentlichkeit kam, hat Robinson ein Interview gegeben und verkündet, es handele sich um gefälschte Posts auf dieser Plattform. Die wurden ihm sozusagen in die Schuhe geschoben und er behauptet, CNN oder irgendjemand anderes hätte da einen manipulierten Account von ihm in diesem Pornoforum generiert. Und natürlich gibt es auch viele Menschen, die ihm das glauben, obwohl der CNN-Bericht die Anschuldigungen sauber belegt. Aber er weiß wohl, die Wahl als Governor ist für ihn damit wohl durch. Und wir haben vor allem hier einen Fall, in dem KI nicht selbst direkt genutzt wird, um schädliche Inhalte zu generieren, sondern um schädliches Verhalten zu decken.
Okay.
Ja, und das ist wirklich auch nochmal eine neue Perspektive, finde ich.
Ja, und Robinson hat aber auch Anlass, das zu behaupten. Es gibt einen Aktivisten, der schon vorher die krassen Aussagen Robinsons mit KI-Fake-Stimmen und KI-Bildern nochmal so verdichtet und auf den Punkt gebracht hat und auch gesagt hat, ja, das ist Satire, um einfach den Menschen zu zeigen, was für ein Rassist Robinson ist. Also es hat sehr viele verschiedene Aspekte und zu Recht fragen sich dann viele Menschen deswegen auch zunehmend, wem und was sie überhaupt noch glauben können.
Kann man denn in den USA schon die Folgen dieses Einflusses auf den Diskurs wahrnehmen, Feli?
Es gibt zumindest eine Statista-Erhebung, wonach die USA im internationalen Vergleich wirklich sehr niedrig abschneidet im Medienvertrauen. Mhm. Demnach sagen nur 32% der Menschen in den USA, man könne Nachrichtenmedien in den meisten Fällen vertrauen. Im Vergleich dazu liegt dieser Wert in Deutschland bei 43%. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, wie häufig Tim Harper in unserem Gespräch betont hat, dass die Wahlen grundsätzlich sicher sind und so sicher wie noch nie. Er meint damit, dass es halt noch nie schwerer war, Wahlbetrug zu begehen und Stimmen zu fälschen. Aber dass Tim Harper das immer und immer wieder erwähnt, hat sicherlich auch den Grund, dass Vertrauensverlust in die Wahlen an sich eben auch ein zentraler Angriffspunkt von Desinformationskampagnen ist. Und die Sorge ist wirklich, dass viele Menschen langfristig das Vertrauen in den demokratischen Prozess an sich verlieren.
Und die Leute wählen Trump ja inzwischen sogar deshalb, weil sie ihm nicht glauben, dass er alles ernst meint. Das hat die New York Times kürzlich beschrieben.
Also Leute, um das mal kurz auf den Punkt zu bringen, meiner persönlichen Auffassung nach ist Donald Trump eine viel größere Gefahr für die Demokratie in den USA als künstliche Intelligenz. Jedenfalls ja. In diesem Wahlkampf. Aber bevor wir jetzt zu pessimistisch werden und das alles so ein bisschen dystopisch wird, KI könnte ja auch helfen, die Flut von Deepfakes einzudämmen. Sie könnte helfen, Lügen aufzudecken und auch das Lagerdenken zwischen Demokraten und Republikanern aufzubrechen. Gibt es denn da auch vielleicht schon konkrete positive Entwicklungen, Feli?
Ja, für beides. Also in Bezug auf Initiativen gegen Falschinformationen sehen wir gerade, dass es zunehmend rechtliche Maßnahmen gibt. Vor einem Monat hat zum Beispiel der Gouverneur von Kalifornien erstmals das Kreieren und Verbreiten von Deepfakes im Zusammenhang mit der Wahl offiziell unter Strafe gestellt. Mhm. Es gibt inzwischen auch Plattformen, mit denen man selbst überprüfen kann, ob ein Post auf sozialen Netzwerken gefälscht ist. Tim Harper empfiehlt dafür eine Seite True Media, die verlinken wir euch in die Shownotes. Und um aus dieser Filterblase auf sozialen Netzwerken rauszukommen, gibt es inzwischen Medienplattformen, die Artikel mit unterschiedlicher politischer Ausrichtung zu einem Thema sammeln und gegenüberstellen. Klaus Müller empfiehlt hier die Seite All Sides. Die verlinken wir euch auch gerne.
Ermutigend fand ich auch eine Science-Studie vom September. Da haben Forscher KI-Chatbots benutzt, um Menschen dazu zu bringen, fest zementierte Argumentationsmuster zu hinterfragen. Sowas macht doch echt Hoffnung, oder?
Ja, genau. Also in dieser Studie wurde untersucht, wie erfolgreich ChatGPT darin ist, Menschen von Verschwörungstheorien abzubringen. Die Studie hatte 2000 Teilnehmende, die haben ChatGPT zuerst eine Verschwörungstheorie geschildert und dann prozentual angegeben, wie überzeugt sie von dieser Theorie sind. Und in der Versuchsgruppe hatte dann der Chatbot circa 10 Minuten Zeit, um die Theorie im Austausch mit den jeweiligen Versuchspersonen dann eben mit Fakten zu widerlegen. Mhm. Und das Ergebnis war, im Schnitt waren die Teilnehmenden danach um 20% weniger überzeugt von der Theorie. Und über die Hälfte der ProbandInnen waren danach sogar nach eigenen Angaben verunsichert, ob die Theorie tatsächlich stimmt.
Okay.
Und ja, zur Einordnung. Also man muss natürlich sagen, das waren jetzt Laborbedingungen. Also wie und ob so ein Ansatz im Alltag funktionieren könnte, das belegt die Studie nicht. Aber Klaus Müller kennt die Studie auch und hat sie für mich auch nochmal eingeordnet. Und er glaubt, einfach die Tatsache, dass Chatbots sehr spezifisch und auch spontan auf den wilden Blumenstrauß an Verschwörungstheorien da draußen eingehen können, das ist eben ein Riesenpotenzial von Sprachmodellen wie ChatGPT in diesem Bereich. Und vielleicht ist es sogar ein klarer Vorteil im Vergleich zu einem Menschen, der spontan versucht, ein konstruktives Gespräch über Desinformationen zu führen.
Feli, ich fasse mal zusammen, was du bisher hier zusammengetragen hast, du und Moritz. Also Fakes und manipulierte Inhalte sind im US-Präsidentschaftswahlkampf 2024 Alltag, das können wir festhalten. Sie haben aber bislang offenbar noch keinen so durchschlagenden Effekt auf das potenzielle Wahlverhalten gehabt, wie Experten das befürchtet haben. Allerdings wäre es schon möglich, dass in den Wochen bis zur Wahl am 4. November jetzt noch einiges auf die US-Bürgerinnen und Bürger zukommt an irreführenden Inhalten. Entscheidend dürfte also sein, wie viele Swing-Wähler gelernt haben, kritisch und klug mit Medieninhalten umzugehen und vor allem auch vieles zu hinterfragen. Fedi und Moritz, wie lautet denn jetzt eure abschließende Antwort auf unsere heutige Leitfrage, ob KI den Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA beeinflussen könnte?
Also es ist sicher nicht so, dass KI das aktiv tut. Es wird vielleicht von manchen als Werkzeug eingesetzt, aber es gibt, wie du ja auch schon gesagt hast, Ralf, viel größere Probleme, einen ganz offensichtlich lügenden Präsidenten in einem postfaktischen Zeitalter. Trump kann raushauen, was er will. Das muss ja nicht mal KI sein. Und sowas kann man aber natürlich für die Zukunft schon immer noch weiter ausbauen. Sein Freund Elon Musk investiert ja Milliarden in seinen KI-Konzern.
Ja, also ich habe den Eindruck, dass die Perspektive und die Meinung von Menschen durch KI-generierte Inhalte schon grundsätzlich manipuliert werden könnte. Wie nachhaltig diese Manipulation ist und ob sie dann auch letztlich sogar das Wahlergebnis beeinflussen könnte, das weiß ich jetzt nicht. Und das ist, glaube ich, auch wirklich schwer zu sagen. Aber ich habe den Eindruck, Zeit spielt eine wichtige Rolle. Also es passiert so schnell, dass man auf den ersten Blick einem Deepfake irgendwie auf den Leim geht. Das wird aber nur wirklich zum Problem, wenn ich den Fake dann auch sofort teile oder kommentiere oder mir sofort eine Meinung bilde. Und das macht die Situation hier in den USA in den kommenden Wochen halt so kritisch und gefährlich, weil Falschinformationen möglicherweise explodieren und es nicht mehr genug Zeit gibt, um die Verbreitung dann einzudämmen und Perspektiven nochmal zu gewinnen und irgendwie die Hintergründe zu checken. Also ich glaube, viele Probleme würden nicht entstehen, wenn wir einen entspannteren Umgang mit Inhalten online pflegen könnten und es eben selbstverständlich wäre, sich Zeit zu nehmen, bevor man auf Neuigkeiten reagiert.
Fedi, Moritz, danke für eure Recherchen und die ganz frischen Einsichten zur Rolle künstlicher Intelligenz im US-Präsidentschaftswahlkampf Harris gegen Trump, die ihr geschildert habt. Vor Ort sein, sich umschauen, mit Leuten sprechen, das ist eben was, was uns Journalistinnen so schnell zum Glück keine KI abnehmen kann. Und ich finde, ihr beide habt euch mit eurem Aufschlag hier und heute schon mal als künftige US-Auslandskorrespondenten in Position gebracht. Glückwunsch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer freuen wir uns über eure Kritik und Anregungen zu dieser oder anderen Episoden von KI Verstehen. Schickt uns eine E-Mail an kiverstehen@deutschlandradio.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per Signal oder WhatsApp an 0152 595 29753. Und falls ihr uns lieber mal persönlich sprechen wollt, wäre die Gelegenheit am Montag, den 28. Oktober, ziemlich günstig. Sofern ihr in der Nähe von Bremen wohnt, könnt ihr nämlich Carina Schröder und mich da ab 18.30 Uhr im Wissenschaftsmuseum Universum treffen. Wir zeichnen da vor Publikum eine neue Folge von KI Verstehen auf. Den Link zum Ticketshop des Universums in Bremen liefern wir euch in den Shownotes. Das war's für heute von uns. Fedi und Moritz, Grüße aus Köln über den großen Teich und einen guten Restaufenthalt in den USA wünsche ich euch, dass mir keine Klagen kommen.
Danke.
Danke, macht's gut. Tschüss.
Wir hören uns. Ciao.